Hinter Bonner Türen. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers. Weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Gelächter. Laute und leise Unterhaltungen. Musik erfüllt den Raum. Wer sich im Salon der Rheingräfin in der Wilhelmstraße in Bonn an einem geselligen Abend im 19. Jahrhundert umschaut, kann allerlei intellektuelle Prominenz entdecken. Die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff zum Beispiel, Goethes Schwiegertochter Ottilie von Goethe, den Literatur- und Sprachwissenschaftler August Wilhelm von Schlegel, die Schriftstellerin Adele Schopenhauer. Frauen und Männer mit Expertisen in Botanik, Numismatik, Antike, Literatur und vielem mehr. Die Gastgeberin dieses Soirees, eine Frau mit lockigem Haar, sitzt an einem Flügel und spielt Klavier. Wer war diese Frau, die Rheingräfin genannt wurde, ohne adelig zu sein?
Hallo und willkommen zurück zu Hinter Bonner Türen.
Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Wir sprechen heute über eine Frau, die in Bonn eine wichtige Rolle gespielt hat, die auf viele Weisen Vorreiterin war, aber die heute nicht jeder kennt, würden wir behaupten. Sie war wahrscheinlich eine der ersten deutschen Archäologinnen und in Bonn im frühen 19. Jahrhundert sicher sowas wie ein Promi.
Genau, die Rede ist von Sibylle Mertens Schaffhausen. Sie wurde damals sogar Rheingräfin genannt und war besonders für ihre diversen Salons bekannt, bei denen sich die Bonner Elite traf.
Sie war eine extrem gebildete Frau, sie war Altertumsexpertin, sie sprach offenbar fließend Spanisch, spielte meisterhaft Klavier, irgendwie fast ein bisschen einschüchternd.
Auf jeden Fall. Also diese Hobbys machen ganz schön was her, muss man sagen. Ich kann noch ein bisschen Schullatein und den Flohwalzer spielen. Naja, zurück zu unserer Protagonistin. Sibylle Mertens Schaffhausen hat im frühen 19. Jahrhundert in Bonn gelebt, und zwar in Plittersdorf und dort, wo heute die Wilhelmstraße 33 ist, also so am Rande der Altstadt. Ihr Haus gibt es nicht mehr, da es im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.
Sie war die Tochter eines Kölner Bankiers und einer Frau, die wiederum die Tochter eines Bad Honnefer Rheinschiffers war. Sie wuchs also mit vielen Privilegien auf, ohne Geldsorgen, bildete sich selbst in Fremdsprachen und Musik. Ihre Eltern förderten ihre zahlreichen Interessen und Talente auch.
Sie interessierte sich zum Beispiel für Archäologie, was damals eine absolute Männerdomäne war. Frauen durften ja auch noch nicht studieren. Schon in ihrer Kindheit sammelte sie Kunst und antikes Gedöns und bildete sich zum Altertum selbst weiter. Als sie älter wurde, kam sie durch ihren Vater in Kontakt mit Archäologen und Kunstsammlern, mit denen sie sich austauschte.
Zum Beispiel mit dem Sammler Ferdinand Franz Wallraff, nach dem auch das bekannte Kölner Museum benannt ist. Was sich daraus entwickelte, war total ungewöhnlich. Sibylle wurde zu einer landesweit geschätzten Altertumsexpertin und Sammlerin. Ihr Spezialgebiet waren Münzen und Schmucksteine und sie hat später auch selbst Fachartikel dazu veröffentlicht.
Sie wird deshalb auch als erste Archäologin Deutschlands bezeichnet, obwohl sie dieses Fach nie studiert oder gelehrt hat und auch nie bei einer Ausgrabung dabei war.
In einer Sache waren ihre Eltern aber konservativ. Sie musste eine Ehe eingehen, die der Familie nutzte. Und so hat sie 1816 mit 19 Jahren den Bonner Bankier Louis Mertens geheiratet. Wir haben die Historikerin Isabel Busch vom Haus der Frauengeschichte gefragt, was über diese Ehe bekannt ist.
Und der Vater hat auch dann tatsächlich von ihr verlangt, auf eine ganz konventionelle Art eine standesgemäße Ehe einzugehen mit einem Angestellten von ihm, also in seinem Bankhaus. Der sollte dann auch später dann eben genau das Bankhaus übernehmen. Das war also Louis Mertens und der war so 16 Jahre älter als Sibylle und sie hat ihn geheiratet eben auf Wunsch des Vaters hin. Aber von einer Liebesheirat konnte wirklich überhaupt nicht die Rede sein. Also die beiden hatten sehr wenig gemeinsam, außer eine Tendenz zu einem hitzigen Temperament und zu Sturheit. Und das kann dann eigentlich sogar eher sehr hinderlich sein für eine gelungene Ehe. Ja, die beiden haben sich wirklich überhaupt nicht verstanden. Sie haben aber, ja, wenn man das so ausdrücken möchte, so leicht zynisch, ihre ehelichen Pflichten erfüllt. Innerhalb von ziemlich kurzen Abständen sind 6 Kinder zur Welt gekommen, 4 Töchter und 2 Söhne. Aber tatsächlich haben alle, die die Ehe der Mertens beobachtet haben, gesagt, das ist keine gute Ehe. Also Annette von Droste-Hülshoff, die Schriftstellerin, die mit Sibylle stark befreundet war, die hat auch also tatsächlich geschrieben, dass es sich wirklich um eine, Zitat, Höllenehe bei den beiden gehandelt hat. Und es wurde auch Louis Mertens oft vorgeworfen, dass er auch also seine empfindsame Frau nicht richtig behandelt hat und häufig sehr ungeduldig mit ihr war. Und Annette von Droste-Hülshoff nannte ihn sogar in einem Brief an ihre Schwester Jenny, Zitat, ein Ochs und ein Esel in eine Person und ein Elefant dazu. Also ihre Verachtung für Louis Mertens ist da deutlich zum Ausdruck gekommen. Und es hat auch Louis Mertens wohl auch nicht so gut gefallen, dass Sibylle mit ihren eigenen Kindern auch schon mal im kölschen Dialekt gesprochen hat, weil das war ja jetzt nicht unbedingt die Sprache, die also im gutbürgerlichen Salons gesprochen wurde.
Die Heirat war dann auch der Startschuss für Sibylles Bonner Zeit, denn das Paar besaß dann den Auerhof in Bad Godesberg-Plittersdorf, die heutige Villa Kastanien, die heute von der UN genutzt wird, und auch noch eben die besagte Villa in der Wilhelmstraße. Dort brachte Sibylle in einem Stockwerk auch ihre Kunst- und Münzensammlung unter.
Ihre Häuser wurden dann zu einem Treffpunkt für die geistige Elite Bonns und auch des ganzen Rheinlands. So ein Treffpunkt, an dem sich getroffen wurde und wo auch Partys, kulturelle Veranstaltungen und politische Diskussionen stattfanden, das nannte man damals eben Salon. Sibylle wurde so zum Dreh- und Angelpunkt dieses Salons und wurde als Hausherrin eben Rheingräfin genannt.
Ja, also Sibylle hatte auch tatsächlich schon wohl in Köln einen ersten Salon geführt. Also die Salonkultur damals, die war sehr wichtig für Frauen, also gerade aus den gehobeneren Ständen, die sich eine relativ hohe Bildung hatten oder zumindest in dem Rahmen, der ihnen zustand oder den sie sich vielleicht auch selber genommen haben. Und es war eben sehr wichtig dafür für sie, um eben dann ihren jeweiligen Leidenschaften in den, sage ich mal, schönen Künsten, weil das waren zumeist literarische Salons, sich da auszutauschen mit Gleichgesinnten, egal welchen Geschlechts. Und beispielsweise in Berlin war der Salon der Rachel Farnhagen sehr berühmt und da sind eben auch sehr namhafte, eben männliche Literaten, Künstler, Musiker und so weiter ein- und ausgegangen. Also die waren sich da auch durchaus nicht zu schade, da diese Salons aufzusuchen und sich dort auszutauschen.
In ihrem Salon gingen dann bekannte Persönlichkeiten ein- und aus. Wie zum Beispiel die Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff, Ernst Moritz Arndt und andere Bonner Uni-Professoren, aber auch Goethes Schwiegertochter Ottilie von Goethe und die Mutter von Arthur Schopenhauer, Johanna, und deren Tochter Adele. Die Liste ist also sehr lang.
Mit Adele Schopenhauer verband Sibylle dann nicht nur viele gemeinsame Interessen, sondern die beiden verliebten sich auch ineinander. Sibylles Ehe war nämlich nicht nur unglücklich, weil es der falsche Mann war, sondern auch, weil sie eigentlich gar kein Interesse an Männern hatte.
Louis, also ihr Mann, lebte die meiste Zeit in Köln und Sibylle verbrachte viel Zeit alleine in Bonn. Mit Adele führte sie dann in den 1820ern eine Beziehung, obwohl sie natürlich offiziell noch verheiratet war. Eine Scheidung kam für sie als gläubige Katholikin auch gar nicht in Frage.
Adele und sie hatten eine ziemlich komplizierte Beziehung, wie wir gelesen haben, und die zwischendurch auch mal pausiert hat. 1842 ist Sibylles Mann dann gestorben und Adele ist bei Sibylle eingezogen und hat tatsächlich bis zu ihrem Tod 1849 bei ihr in Bonn gewohnt.
Was wir uns noch gefragt haben, konnten die beiden ihre Beziehung überhaupt öffentlich ausleben? Also das dem Mann von Sibylle auf keinen Fall gefallen hat, das haben wir gelesen. Aber was hat denn das katholische Bonn dazu gesagt?
Man war sich natürlich bewusst, dass es so etwas gibt wie Begehren zwischen Frauen. Und ich sag mal so, also natürlich war es wieder, ein Klassending. Also Frauen aus den gehobeneren, privilegierteren Schichten, die hatten sehr viel mehr Möglichkeiten, ihre weibliche Homosexualität in gewisser Weise auszuleben, als es zum Beispiel für eine Arbeiterin der Fall gewesen wäre. Zum großen Teil haben die Leute auch ein wenig darüber hinweggesehen. Solange so, sag ich mal, der sexuelle Aspekt dieser Beziehung nicht so nach außen getragen wurde und so sichtbar war, konnte man irgendwie ein wenig wohl zumindest so tun, ja, die beiden sind einfach nur ein inniges Freundinnenpaar. Insofern war das natürlich dann schon möglich, aber eben auch nicht so wirklich hundertprozentig. Aber im Prinzip haben es tatsächlich Frauen und wie gesagt eben die privilegierteren Frauen im frühen 19. Jahrhundert hatten es dann noch besser gehabt als also später im Kaiserreich, also gerade zu Ende des 19. Jahrhunderts hin mit dem Beginn der sogenannten Sexualwissenschaft, wo dann eben auch Homosexualität dann, ja, man fing an, Homosexualität zu pathologisieren und es quasi als eine Nervenkrankheit, als eine psychische Krankheit zu betrachten. Da wurde es natürlich dann schwieriger. Also da waren dann also Homosexuelle, sowohl männliche als auch weibliche, sehr viel mehr Diskriminierungen ausgesetzt. Und wir haben ja auch dann später im Strafgesetzbuch den berüchtigten Paragraphen 175, der wortwörtlich männliche Homosexualität unter Strafe stellte. Weibliche war davon strafrechtlich nicht erfasst, aber es gab auch immer wieder Bemühungen oder zumindest auch also Stimmen, die gesagt haben, ja, wir sollten den Paragraphen auch auf weibliche Homosexualität ausweiten. Ja, da wurde es auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Also insofern haben Sibylle Merten-Scharfhausen und Adele Schubmauer haben da eigentlich noch in einer relativ toleranten Zeit ihre Beziehung ausleben können. Allerdings gab es auch, also aus ihrem näheren Umfeld, Stimmen, denen eben dieses Zusammenleben überhaupt nicht gefiel. Also gerade also die Kinder von Sibylle, da kamen vielleicht auch andere Dinge hinzu. Vielleicht fühlten sie sich auch allgemein von ihrer Mutter vernachlässigt. Vielleicht hatte sie einfach auch ein distanziertes Verhältnis zu ihren Kindern, allein schon, weil sie eben, ja, in einer sehr hasserfüllten Ehe steckte. Und vielleicht hat das auch schon dazu geführt, dass sie zu ihren Kindern nicht so wirklich eine sehr positive, liebevolle Beziehung aufbauen konnte. Ihr Lebenswandel, den haben ihre Kinder ihr später auf jeden Fall auch sehr zum Vorwurf gemacht.
Adele Schubmauer war aber nicht die einzige Frau in Sibylles Leben. Sie reiste sehr viel durch Italien und lernte dort Larina Spinola kennen, eine italienische Adlige, in die sie sich auch unsterblich verliebt hat. Das war dann auch einer der Gründe, warum ihre Beziehung zu Adele unterbrochen wurde. Da hat sie übrigens, also in Italien, in Rom hat sie auch einen Salon eröffnet. Die Details einer dieser Soireen erfahren wir aus einem Brief von 1846 von Sibylle nach Bonn an ihre Halbschwester Elisabeth Deichmann.
Ich wohne in einem hübschen Quartier gerade über der Fontana di Trevi, die unter den Fenstern meines Saales in ein ungeheures Becken fällt, ziemlich nah an dem Corso, fast im Mittelpunkt des belebteren Teils der Stadt. Übrigens könntest du dienstagabends bei mir einen großen Teil der europäischen Sprachen reden hören und alle Konfessionen vereint sehen, denn ich mache nur Sitte, Bildung, Geist sowie Duldung und so wenig Klatsch wie möglich zur Bedingung einer Präsentation. Deutsch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Russisch, Polnisch und Neugriechisch klingen dagegen einander, denn in Rom affluieren die bedeutendsten Menschen aller Nationen. Und nicht nur die verschiedenen Nationen, auch die Stände gehen ruhig durcheinander her. Brillante Salondamen, Gelehrte, Geistreiche, gute Hausfrauen, Künstler, musikalische Zelebritäten, Touristen, der Monsignore und die Schriftstellerin, der Kaufmann und der Prinz, der Gesandte und der Doktor Juris, der Arzt und die elegante Frau.
So, also das hat jetzt Christina eingelesen, falls ihr es nicht gemerkt habt, und nicht Sibylle. Und sie hätte das außerdem wahrscheinlich in einem rheinländischen Dialekt gemacht, denn so hat sie oft gesprochen.
Das habe ich mir jetzt nicht zugetraut. Sibylle war auch sehr aktiv im Bonner und Kölner Kulturleben als Rheinländerin. Sie initiierte 1840 eine Bürgerinitiative, die zur Gründung des Kölner Dombauvereins im Jahr 1842 führte und damit zur Fertigstellung des Doms. Sie hat sich auch für das Festkomitee des Kölner Karneval eingesetzt, das in den 1820ern finanzielle Probleme hatte, und finanzierte auch das Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz mit.
Sie war ja wirklich mal eine einflussreiche und talentierte Persönlichkeit. Warum kennt man dann Sibylle heute nicht mehr so wirklich? Das meint zumindest Isabel Busch dazu.
Also sehr häufig haben wir das also gerade von eben Frauen, die in den Künsten oder eben in den Wissenschaften zu ihrer Zeit eben zwar sehr außergewöhnlich, auf eine sehr außergewöhnliche Weise, aber sie haben sich da eben hervorgetan, also beispielsweise auch Komponistinnen wie Clara Schumann oder Fanny Mendelssohn-Bartholdy, die wurden fast alle also von ihren ZeitgenossInnen, gerade eben auch von den Männlichen, auch von den ganz Großen wie Goethe, wurden die wirklich auch akzeptiert und wurden auch also wurden gelobt. Aber später wurden sie dann vergessen. Also gerade auch von der Geschichtswissenschaft. Und weil dann irgendwann eben die wirklich diese Idee sich so verfestigt hat, nein, Frauen können nicht so genial sein wie Männer. Und dann haben sie sich auch gar nicht erst also die Mühe gemacht, nach eben bedeutenden Komponistinnen oder Schriftstellerinnen, Malerinnen etc. zu suchen. Was dann eben sehr paradox anmutet, wenn man eben bedenkt, dass diese Frauen aber zu ihrer eigenen Lebenszeit auch eben von den ganz großen männlichen Genies anerkannt wurden.
Im Fall von Sibylle kam auf jeden Fall noch dazu, dass sie sich mit dem Großteil ihrer 6 Kinder nicht gut verstand. Es gab mit ihnen einen 10 Jahre dauernden Streit um das Erbe von Louis, da sie ihnen die Hälfte des Erbes, das den 6 zustand, nicht auszahlen konnte. Die Kinder wollten, dass Sibylle ihre Immobilien in Bonn und der Region und auch ihre Kunstsammlung verkaufte.
Sie hatte eigentlich vorgehabt, die Sammlung der Allgemeinheit, also einem Museum, zu überlassen, aber dazu kam es dann nicht. Ihre letzten Jahre hat sie dann auch eigentlich nur noch in Italien verbracht und kam immer nur dann nach Bonn zurück, um sich mit dem Erbstreit zu beschäftigen.
Dass sie dann den Auerhof und das Haus in der Wilhelmstraße verkaufen musste und ihre Sammlung zum Großteil versteigert wurde, entschied dann ein Gericht. Nur ihre Handschriftensammlung hat sie der Uni Bonn vermacht. Das hat sie dann gesundheitlich belastet und sie starb 1857 in Rom. Ihre Kinder und Enkelkinder, so hat Busch erzählt, haben sich dann nicht darum gekümmert, dass ihr Andenken bewahrt wurde.
Verrückt, dass eine Person eine Zeit lang so das gesellschaftliche Leben einer Stadt oder Region prägen kann und am Ende so wenig davon übrig bleibt.
Ein trauriges Ende, und so haben wir in diesem Podcast wieder mal die Geschichte einer Frau vorliegen aus dem 19. Jahrhundert, die, obwohl sie wohlhabend geboren wurde, sehr viele tragische Momente hat.
Die Rheingräfin war aber auf jeden Fall eine extrem bemerkenswerte Frau, die für ihre Zeit Außergewöhnliches erreicht hat. Und vielleicht war ihre Strahlkraft oder ihre Bedeutung in dem Moment, in dem sie gelebt hat, gesellschaftlich viel wichtiger als die heutige Erinnerung an sie.
So kann man das auf jeden Fall sehen, finde ich, denn sie trat in ihren zahlreichen Salons bis nach Rom hin als eine sehr starke, gebildete Frau auf, in einer Welt, in der die Gleichberechtigung noch in weiter Ferne lag. Ich glaube schon, dass wir es auch solchen Vorbildern zu verdanken haben, dass wir heute weiter sind.
Umso wichtiger auf jeden Fall, solche Frauen auch heute noch zu würdigen. Insofern vielen Dank euch fürs Zuhören und an unsere Expertin Isabel Busch fürs Erklären.
Wir freuen uns über gute Bewertungen und gerne auch Anregungen zu Orten, die wir uns mal anschauen sollen. Schreibt uns eine Mail an online@ga.de.
Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Tschüss.
Das war Hinter Bonner Türen. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers. Weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Johanna Lübcke, Christine Ludewig und Andreas Deik. Sprecher Martin Busch. Grafik Sabrina Stamp.